Wir wollen heute Morgen weiterfahren im Buch der Offenbarung und kommen zum 17. Kapitel. Ich werde dort vorab die ersten 7 Vers lesen. Wir wollen wieder das ganze Kapitel anschauen, aber der Schwerpunkt ist klar auf dem ersten Teil. Aber dass ich nicht zu lange an dem dunklen Buch bin, werde ich jedes Mal schon das Kapitel durchnehmen. Offenbarung 17. Und es kam einer von den 7 Engeln, die 7 Schalen hatten, redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, die an vielen Massen sitzt, mit der die Könige der Erden Hurerei getrieben haben und die auf Erden wohnen, sind betrunken worden von dem Wein ihrer Hurerei. Und er brachte mich im Geist in die Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das war voll lästerlicher Namen und hatte 7 Häupter und 10 Hörner. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und Unreinheit ihrer Hurerei. Und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis, das große Babylon, die Mutter der Hurerei und allerlei Gräuel auf Erden. Und ich sah die Frau betrunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Und ich wunderte mich sehr, als ich sie sah. Und der Engel sprach zu mir: Warum wunderst du dich? Ich will dir sagen, das Geheimnis der Frau und des Tieres, das sie trägt, und die 7 Häupter und die 10 Hörner hat. Bis so weit davon. Einleitend ein paar Gedanken zu der Offenbarung. Das Kapitel 17 bis 19 ist eigentlich die Endabrechnung Gottes von diesen ganzen Weltorganisationen. Kapitel 17 ist Gottes Gericht über die geistliche und politische Macht, wo wir heute mehr und mehr sehen, wie sich das fußt und verbreitet. Dann das Kapitel 18 ist der ganze Kommerz oder die wirtschaftliche Macht, die zusammenbricht, die von Gott auf die Seite da wird. Und im Kapitel 19 ist es der Untergang vom Tier. Es ist interessant, dass im drittletzten Kapitel Gott mit dem Satan abrechnet, tut ihn auf die Seite. Und im dritten Kapitel, am Anfang in der Bibel, ist der Satan in Erscheinung getreten. Die ersten 2 Kapitel und die letzten 2 Kapitel der Bibel sind ohne Satan, ist eine Harmonie, ist Frieden, ist das Reich Gottes. Was wir auch sehen, und auch in diesem Kapitel wieder, ist das Nachäffen Satans. Er macht nichts Neues auf dieser Erde, er tut einfach alles versuchen, Gott nachzuäffen. Wir haben das früher mal angeschaut, die Dreieinigkeit Gottes, die er nachäfft, Satan, der Antichrist, gegenüber Christus und der falsche Prophet, auf den Heiligen Geist bezogen, die Nachäffung. Und jetzt da drin sehen wir die Frau, die uns beschrieben ist, die Hure, und das ist das Gegenstück von der Braut des Lammes oder von der Gemeinde, die uns darstellt. Und er auch da eine Nachäffung macht, zum Teil bis ins Detail, und ich muss sagen, ist für mich erschütternd, wie weit das er da geht und was er alles macht. Im ersten Vers haben wir miteinander gelesen, wo der Johannes aufgefordert worden ist mit dem Engel. Es ist einer von denen, der die 7 Zornenschalen hatte, die wir das letzte Mal angeschaut haben und die ausgeschüttet hat. Er ist zu ihm gekommen und hat gesagt: Komm, ich will dir zeigen das Gericht über die grosse Hure, die an vielen Wassern sitzt. Babylon, das Wort ist in der Offenbarung im 14. Kapitel, im Vers 8 zuerst mal vorgekommen. Aber von der Bibel her kennen wir sehr gut aus dem 11. Kapitel, der Turmbau zu Babel, wo dort die Menschen unter dem Nimrod sich zusammengefunden haben und er dort sagt: Zweimal auf, lasst uns eine Stadt bauen und lasst uns einen Turm bauen. Und das, auf das doppelte Lasst uns von der menschlichen Seite hat Gott einmal mit einem Lasst uns geantwortet und hat gesagt: Lasst uns herniederfahren und ihre Sprache verwirren. Babylon, die Verwirrung von der Sprache. Ich habe hier die Frau, die an vielen Wassern sitzt, da gehen ja die Meinungen auseinander. Ist das Rom der Hauptsitz? Ist der Babylon der Hauptsitz? Aber für mich geht das viel weiter gefasst und darum habe ich da gerade die Erdkugel genommen und habe ringsum viel Wasser und sie ist überall vertreten. Also wir können heranschauen, wo wir wollen, wird die Hure Babylon ist dran, ihr Reich aufzubauen, ihr Reich zu festigen, so wie der Herr Jesus parallel dazu der Geist Gottes Gemeinde auch weltweit aufbaut und weltweit festigen. Einfach beides mehr oder weniger im Verborgenen. Und beides wird immer wieder sichtbar in Einzelfällen durch Zeugnis und so weiter. Ich habe hier eine Stelle noch eingeblendet aus dem Offenbarung 2, Sendschreiben an Thyatira, Vers 18 bis 29 ist das Sendschreiben und dort wird unser Bild im Alten Testament, wo auf die Hure Babylon ein Abbild ist, wird uns vor Augen geführt. Es steht dort ja nur der Vers 19 jetzt abgedruckt da: Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und dein standhaftes Ausharren und weiss, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Also bis jetzt ist es ein wunderbares Zeugnis, wo der Herr Jesus über die Gemeinde Thyatira sagt, ist ein Lob, er kennt es, er sieht es. Aber jetzt kommt ein Aber, ein göttliches Aber. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht, und sie hat nicht Buße getan. Und darum ist er gekommen und wird er kommen und sie aufs Krankenbett tun und dann auf die Seite startet, dass sie wird umbringen. Ein ähnliches Beispiel haben wir in Matthäus 13, Vers 33. Dort hat der Herr Jesus manches Gleichnis aufgezeigt, wo er bei den rettet vor einer grossen Menge, vor einem grossen Volk. Und dann tut es der Jünger zum Teil noch erklären. Und die letzten drei Gleichnisse können wir sagen, ist denn das ein Vergleich mit dem Himmelreich? Wenn er auch wieder anfängt und sagt, das Himmelreich ist gleich. Und dann bringt er einen Vergleich, wo wir sagen, wie passt das? Und darum sagt er dann im Vers 33 von Matthäus 13, das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, der eine Frau nahm und heimlich in drei Scheffel Mehl einmischte und das Ganze, dass das durchsäuert war. Und jetzt können wir fragen, ist der Sauerteig da in diesem Bild ein positives Bild, wo das Brot durchsäuert, wo das Ganze zum Gedeihen, zum Aufgehen bringt. Also da ist er jetzt einfach positiv und sonst natürlich jedes Mal negativ. Die Bibel uns so informieren und instruieren. Ich denke, das dürfen wir nie machen. Ein Bild in der Bibel dürfen wir nicht einmal so anwenden und das andere Mal so. Sauerteig ist durchgezogen von der ersten Erwähnung bis zur letzten, ist er immer negativ, immer. Und da können wir nicht bei einem Gleichnis, weil jetzt da der Herr Jesus sagt, das Himmelreich gleicht einem Sauerteig, sagen, ja, dann ist er jetzt da positiv, dann ist einfach seine Wirkung da angesprochen. Das wäre falsch. Was will uns der Herr Jesus da zeigen mit dem Gleichnis oder auch mit den letzten drei, die er dort erwähnt? Da will er uns zeigen, dass in der letzten Zeit, wo wir sind, und heute sind wir da drin, wird keine Organisation mehr, keine Institution mehr rein dastehen. Es wird alles durchsäuert sein. Und ich möchte einfach das Bild bringen, der Christopher hat das in der Apostelgeschichte erwähnt, auch mit dem Sauerteig, er ist dort eingehend darauf eingegangen, ich will mich nicht wiederholen, was er gesagt hat, aber gleich das Weckli und das ungesäuerte Brot. Wenn ich euch das hier beides herlegen würde, und dann müsste ich die Kinder fragen, was Wender lieben. Dann würde wahrscheinlich von den Kindern jedes sagen, ich nehme Liebesweckli. Und die alten Leute gerade noch mal, die würden sagen, ich habe Liebesweckli. Wieder das ungesäuerte Brot, das ziemlich kompakt ist und flach und so weiter, nicht so attraktiv. Ist nicht mit dem Sauerteig von der Welt, der hier angesprochen ist, genau das Gleiche. Fürs Auge. Zum Anschauen ist das etwas Attraktives und die Hure, die Frau, die uns hier beschrieben ist, die an vielen Wassern sitzt, die verkauft das auf so eine Art. Aber da sind Sachen drin, wo wir nachher noch dazu kommen, wo wir sehen, das ist nicht negativ, das ist nicht positiv, sondern total negativ. So wie es Isabel war beim König Ahab, im Zusammenhang mit dem Volk Israel. Die ist über Leichen gegangen, um ihre Ziele zu erreichen. Das war der gleich. Also bereits dort ist das Blut der Gläubigen ist dort an ihren Finger geklebt. Wenn ich zum nächsten Bild gehe, zum zweiten Vers in der Offenbarung 17, wo steht, mit den Königen auf Erden Hurerei getrieben haben und sie auf der Erde wohnen. Sie sind betrunken worden von dem Wein ihrer Hurerei. Also die Frau, die auf vielen Wasser sitzt, hat mit den Königen auf Erden Hurerei getrieben. Das muss ich nicht mehr ausdeutschen. Das heisst, jeder geht mit jedem oder jede geht mit jedem. Das ist einfach die biblischen Grenzen, die uns gesetzt sind, wo Gott auch in einer Ehe sagt, ein Mann, eine Frau, die sind verwischt. Es kommt alles, kommt nicht mehr darauf an. Und wenn alles gleichwertig wird, wird alles gleichwertig oder eben alles wertlos nachher. Dort, wo wir die Werte opfern, wo die Werte gestrichen werden, die biblischen Grundlagen vom Wort, dort wird eine Gesellschaft angezüchtet, die hat kein Ziel mehr, die hat keine Orientierung mehr und die ist wertlos. Und darum ist das Ganze ist immens tragisch, wo wir drin sind, wie wir uns befinden, wenn wir schauen, wie die Entwicklung vonstatten geht. Ich werde jetzt drei Beispiele aufgreifen und ich werde das bewusst betonen. Ich will mit dem nicht jemanden diskriminieren oder verurteilen, was ich jetzt sage, aber es hat keinen Sinn, dass ich um etwas herumrede und nicht konkret werde, weil das Konkrete, die Namen, die ich erwähne, das sind heute Gefahren, die im evangelikalen Lager sind, und zwar auf eine massive Art. Das Worthaus ist eine Organisation, die schon manches Jahr besteht, mit dem Ziel im Grunde genommen, Theologie, Universitätstheologie um das Volk zu bringen. Aber sie machen ganz klar einen Unterschied. Sie sagen also, der Laie kann eigentlich die Bibel nicht verstehen. Sie gehen so ein bisschen in die Richtung, wie es früher die Katholiken gemacht haben. Du musst ein Studium haben, am liebsten einen Doktorabschluss oder noch einen höheren, und dann kannst du mit der Bibel mitreden. Du musst das können differenzieren, du musst können auseinandernehmen, was ist wahr, was stimmt nicht, was ist nützlich, was ist nicht nützlich und so weiter. Und jetzt hat Markus Till, ein Doktor in Theologie von Tübingen, hat von dem Worthaus, von den Referenten dort, und das sind die meisten Doktor oder Professoren, hat er ein paar Vorträge gehört und hat da eine Warnschrift rausgegeben. Ihr könnt das abladen, wenn ihr wollt, Gemeindegründung. Gerade im neuesten Heftli drin. Und ich werde da einfach zwei, drei Details rausschreiben, wo er uns aufzeigt, wo sie da heute sind. Er sagt, dass die Bibel voll Widersprüche sind. Der Professor Zimmer, einer von den Hauptreferenten dort, sagt, Hunderte von Fehlern seien in der Bibel drin. Und darum müssen wir im Konfliktfall, wenn die Fehler einander beißen in der Bibel, gerne immer zugunsten von Jesus entscheiden. Also wenn das Wort Gottes und Jesus gegensätzliche Aussagen haben, und das passiert hundertfach, dann tut er für Jesus entscheiden. Da muss ich sagen, da bin ich wirklich zu wenig lange in die Schule. Weil das Wort Gottes ist Jesus. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wenn wir da etwas anfangen, auseinander dividieren, dann müssen wir fragen, hat da bereits die Hure Babylon ihren Kelch weitergegeben? Und jetzt möchte ich einfach die Erklärung noch geben, auch wir führen pro Monat ungefähr miteinander mal das Abendmahl feiern. Das ist der Kelch, den wir weitergeben, wo wir einander erinnern als Opfer, als Blut vom Herrn Jesus und an Leib, das er gebrochen hat. Und die Hure Babylon macht auch da wieder irgendeine Kopie und geht den Kelch weiter ihren Leuten, aber voll von Gräueln und Unwahrheiten, voll vom Okkulten, wo da drin ist. Und da haben wir etwas von dem. Der Tod vom Kreuz sei eindeutig ein stellvertretendes Sühneopfer für die Schuld der Menschen gewesen. Ist auch eine weitere Aussage von einem von den Referenten. Wenn man eine Kamera hätte können aufstellen, wo das Grab, Himmelfahrt und Pfingsten gefilmt hätte, hätte man da gar nichts gesehen. Es sei kein geschichtlich bewiesenes Ereignis, weder noch. Alles hochdotierte Theologen, die das im Worthaus weitergeben. Und leider ist das immer breiter ins evangelikale Lager eingedrungen, mit Vorträgen, mit Einladungen von diesen Referenten und so weiter. Ich werde noch den Schluss einblenden oder sagen, das ist ein trojanisches Pferd, das da aufgezeigt ist. Und da sagt er, einer von diesen Herren, oder respektive der Till nimmt den Zusammenschluss, der populärwissenschaftliche Anstrich lässt die Worthaus-Vorträge attraktiv und zugleich vernünftig und überlegt erscheinen. Sie entlasten den frommen Hörer zudem aus einer Menge von Konflikten in Bezug auf schwierige Bibelstellen, wie zum Beispiel Homosexualität, die Ursprungsfrage, Schöpfung, Sündenfall. Mit dem Versprechen, die heilsentscheidenden Inhalte der Bibel unangetastet zu lassen und fest zur Wahrheit und Klarheit und Einheit der Schrift zu stehen, macht Worthaus sich auch unter Evangelikalen salonfähig, auch wenn dieses Versprechen immer wieder massiv gebrochen wird. Mit der Mixtur hat Worthaus das Zeug zum trojanischen Pferd und den theologischen Pluralismus mitten in die evangelikale Bewegung zu tragen. Das Schreiben ist vor 5 Jahren entstanden und wenn man heute ins Worthaus schaut, sind viel mehr Vorträge sind da drin enthalten. Wenn ich weitergehe bei den Punkten, ist die Erde oder die Menschen betrunken worden von dieser Hurerei, von dem Wein. Und ich möchte dann als Beispiel oder 2 erwähnen, weil ich ursprünglich in einer Pfingstgemeinde aufgewachsen bin und auch diese Sachen miterlebt habe. Sei das mit dem Zungenreden, mit den Visionen, mit den Gesichtern, mit all dem. Und ich muss sagen, auch da kann ich nur warnen. Ich weiss nicht, ob es heute in unseren Breitengraden gibt, eine Gemeinde, die das praktiziert und die sich an die biblischen Richtlinien hält. Ich habe keine gesehen. Weil in der Bibel steht, 2 oder 3 sollen das etwas sagen und nicht ohne Auslegung. Und wenn ihr die beiden Kriterien nennt, haben wir schon das meiste bereits auf der Seite, die sind nicht mehr dabei. Aber was wollte ich mit dem sagen? Es hat mit der Pfingst angefangen und ich komme nachher nochmal zu dem Gedanken, dass einfach Begegnungen stattgefunden haben aus der unsichtbaren Welt raus und die Leute nachher in eine Ruhe eingeführt haben, dass sie die Bibel nicht mehr gelesen haben. Sie haben sich nachher gesagt, eigentlich, wenn ich die direkten Offenbarungen Gottes habe, muss ich mir ja nicht Mühe nehmen und alltäglich noch 3 Kapitel oder 5 Kapitel in der Bibel lesen. Das ist mir viel ringer. Ich lasse mir etwas eingeben von ihm und dann ist das erledigt, dann kann ich mir das sparen, die Zeit. Welche Tragik. Und dann ist in den 90er Jahren, und das weiss ich noch, weil ich dann auch schon in der Gemeinde war, in der Gemeindeleitung, ist der Toronto-Segen gekommen. Mit dem Rücklingsfallen und dann das Zucken und Zwicken und so weiter. Und dort haben sie gesagt, das sei der Geist Gottes, der diesen Weg massiv über die Personen kommt. Und auch dort muss ich sagen, das ist der Kelch von der Hure Babylon, wo die daraus getrunken haben. Welche Tragik und welche Not das da drin ist. Jetzt, wenn ich zum zweiten Person komme, wo ich einfach auch kurz ihn anführen will, und auch da wieder mir bewusst bin, ich will nicht das endgültige Urteil sprechen über den Johannes Hartl, aber weil er bis in unsere Reihen jetzt zum Teil populär und beliebt ist und ich schon so Echo gehört habe, muss ich einfach sagen, ich will gleich eine Warnung da weitergeben. Er ist ein Katholik und er bleibt ein Katholik, mit diesen ganzen Hintergründen, wo dort alles zusammenspielt. Und darum ist er für mich auch eine Person, die da drin spielt. Und ja, von ihm habe ich einfach etwas da eingeblendet, dass er das seht, wo er in seinem Buch geschrieben hat, katholisch als Fremdsprache. Und dann hat er zuerst 19. Jahrhundert angesprochen und hat gesagt, dort ist der Papst als unfehlbar, ist er deklariert worden. Das war ein Fehler, das ist nicht gut. Und damit holt er die Evangelikalen und sagt ihnen, ich sehe es eigentlich gleich wie ihr, das sehen wir alle gleich, und dann holt er uns so ab. Und dann fährt er weiter und sagt dem gegenüber, brachte das 20. Jahrhundert 2 segensreiche Geschehnisse. Das sei zunächst die Pfingstbewegung, die entstanden sei, als Papst Leo der 8. den Heiligen Geist auf das beginnende 20. Jahrhundert herabrief, mit den ganzen Phänomenen, die es da gegeben hat. Und dann die 56 Brüder von der Berliner Erklärung und erbeten und fasten. Nachher gesagt, die Bewegung ist von unten und nicht von oben. Das ist einfach das Gegenstück. Und die zweite wichtige Ereignis sei der Beginn der ökumenischen Bewegung. Die Einigung und die Zusammenarbeit der christlichen Kirchen. Das zweite Vatikanische Konzil hat hier eine entscheidende Bedeutung. Und jetzt kommt für mich das Fatale, denn was Luther ursprünglich wollte, wurde weitgehend durch dieses Konzil erfüllt. Hertel lässt grüßen. Auch das ist für mich die Frage, die ich in den Raum stelle, von welchem Becher hat er getrunken? Ist das vom Abendmahl, vom Herr Jesus, oder ist das vom anderen Becher, wo er da irgendwie seine Orientierung oder sein Ding daraus getrunken hat? Jetzt, ich könnte da manches noch aufzählen, aber was immer ist, ist der Mensch wird zum Zentrum. Bei all den Entwicklungen, die Hure Sagen hat, die Hure steuert, ist der Mensch zum Zentrum gemacht und Jesus ist auf der Seite. Auch der Geist Gottes zum Teil. Das heisst, mit der ganzen Psychologie, die ich da dran kann, der Gender, aber dann auch die Familie, die geopfert wird, die Ehe, die untergraben wird mit dem Homosexuellen, einfach all das, was da reingepackt wird, das sind Voraussagen aus dem Becher von der Hure Babylon, wo an allen Wassern sitzt und allen Königen zum Trinken daraus geht und sie haben alle daraus getrunken. Welche Not oder welche Tragik diesbezüglich? Es ist für mich interessant, dass verschiedene, unter anderem ist das eine Münze vom Vatikan, die ich da abgebildet habe, und Griechenland hat mehr wieder einmal so eine Münze, Euro-Münze gemacht und rausgegeben. Die von Griechenland ist 2 Euro wert, die da ist 10 Euro wert. Und was wollen sie mit dem Bild darstellen? Ist natürlich der EU-Raum mit den 10 Sternen, die da waren, und eine Frau auf einem Stier oben. Ja, vom Stern-Magazin habe ich das farbige Mal als Titelbild, habe ich auf die Seite da gespeichert. Welche Tragik oder welche Gedanken sind dahinter? Geht es nicht ein bisschen auch wieder bereits in diese Thematik hier? Und da können wir uns fragen, was kommt da alles noch oder was ist alles noch? Ich will noch ein drittes Beispiel daraus nehmen und das ist für mich das Brutalste und das Gemeinste. Das ist, letztes Jahr ist ein Buch rausgekommen, Glauben, Lieben, Hoffen. Wunderbar. 3 schöne Stichworte aus dem 1. Korinther 13. Ist das nicht ein gutes Buch? Es tut sich bezeichnen als ersten freikirchlichen Katechismus. Und wenn man den Beschreib liest von diesem Buch, so tun sie beschreiben, wenn du deinen Glauben auf eine solide Grundlage stellen willst, ist dieses Buch genau das Richtige. Es ist ein Sammelwerk zum Tiefgraben und Verstehen. Du findest darin Antworten auf spannende Fragen rund um den christlichen Glauben für dich selbst und zum Weitergehen. 103 von den spannendsten Fragen sind gut und einfach erklärt. Die daran gearbeitet haben, und jetzt möchte ich das auch wieder nicht pauschal sagen, das ist von Deutschland, sind das die Verantwortlichen oder die Gemeindeverantwortlichen von der Jugendarbeit, von der FEG und dann aber auch vom Baptistenbund. Es sind 8 Prediger und ein Theologe von einer Bibelschulenleiter, die das Buch herausgegeben haben. Und jetzt möchte ich einfach daraus ein paar Zitate noch nehmen, um uns zu zeigen, wo wir da stehen. Aber das Sterben auf diese Art, also er geht auch wieder um Sterben Jesu, während seines Lebens auf dieser Erde zu viele Feinde gemacht. Also er hat sich während dem Leben durch sein polarisierendes Verhalten zu viel Feind gemacht. Und darum sagt er nachher, der Trofensky, den Tod Jesu nicht etwa für Konsequenzen für unsere Sünde, sondern Jesus starb, das war die Konsequenz seines Lebens. Welche Tragik, welche Not, welcher Wein ist da getrunken worden? Er fährt weiter und sagt, die Tradition, dass man sein Sterben stellvertretend mit dem Opfer und so weiter, das sind Jahrhunderte, sind das jetzt so gelehrt worden, leider falsch, aber jetzt kommen wir langsam zur Erkenntnis, dass wir das ablösen können und dass das gekippt werde. Auch das Menschenbild ist anders. Es wird alles subjektiv und am Schluss noch Glaubenslehre oder Glaubensbasis, sagt er wieder genau das Gleiche. Hat eigentlich jemand gefragt, worum eine Opferhandlung dies erreichen können soll. Gott vergibt, weil er ein gnädiger Gott ist, ohne dass Gott durch Töten, Blutvergießen milde gestimmt werden müsse. Um die Sünden der Menschen wegzunehmen, braucht es eigentlich kein Opfer und keinen Geopferten. Und das ist dann Ihr Glaubensbekenntnis, wo kommt. Wo stehen wir? Wir sind mitten in dieser Schiene, wo uns hier beschrieben ist, bei der grossen Hure Babylon. Und da möge uns Gott Gnade schenken, dass wir nicht irgendwo von dem Becher anfangen zu trinken und ein bisschen mitmachen im Kleinen, dort oder dort einen Kompromiss. Ich will hier kurz machen bei diesen Bildern. Das ist mehr so eine Einblende, wo wir sehen, wie verschiedene Organisationen, verschiedene Gruppierungen mit dieser Farbe hier von der Hure, wo sie bekleidet ist, Purpur und Scharlach, wie das sehr durchgeschlagen hat. Das ist jetzt der Vatikan, das sind Kardinäle, die da Versammlung haben, zusammen sind. Aber auch da möchte ich nicht sagen, es ist sie. Es sind sicher Werkzeuge, die damit helfen, aber für mich sind Freimaurer da mit drin, es ist für mich Muslime, die mit drin sind, das wird am Schluss ein ganzes Gebilde sein, wo all ihre Götter verehren, wo aber alles gegen Gott geht, gegen Jesus, wo Jesus nicht mehr im Zentrum und nicht mehr der Halt ist, nicht mehr die Orientierung. Ich möchte in diesem Zusammenhang noch eine Stelle lesen aus dem Sacharja, auch wegen dem Ort von Rom, weil da die einen sagen, das muss Rom sein, und ich lasse das offen, weil gerade die Sacharja-Stelle, Kapitel 5, Vers 5 bis 11, zeigt mir auch ein Bild, das genau in die Prophetie geht, wo wir jetzt drin sind, in der Offenbarung 17. Und der Engel, der mit mir redete, trat hervor und sprach zu mir, hebe deine Augen auf und sieh, was kommt da hervor? Ich sprach, was ist das? Er aber sprach, das ist eine Tonne, die da hervorkommt, und sprach weiter, und was ist die Sünde vom ganzen Land? Und siehe, es hob sich der Deckel von Blei, und da war eine Frau, die saß in der Tonne. Er aber sprach, das ist die Gottlosigkeit. Und er stieß sie in die Tonne und warf den Deckel aus Blei oben auf die Öffnung. Und ich hob meine Augen auf und sah, und siehe, zwei Frauen traten heran und hatten Flügeln, die der Wind trieb. Es waren aber Flügel wie Storchenflügeln, und sie trugen die Tonne zwischen Erde und Himmel dahin. Und ich sprach zum Engel, der mit mir redete, wo tragen diese die Tonne hin? Er aber sprach zu mir, dass ihr ein Tempel gebaut werde im Lande Shinar und sie dort aufgestellt werde. Lande Shinar ist Babylon, wo der Turmbau war, wo die Stadt war, und jetzt wird die Tonne mit den Gräueln wieder dorthin gedreht, dass sie dort ein Tempeltuch aufstellen. Und jetzt die Juden, einfach auch wieder als Vergleich und als Bild da drin, die Juden haben aus der babylonischen Gefangenschaft haben sie den babylonischen Talmud, das ist in dem Zusammenhang. Und nebst der Tora bei ihrem Studium studieren sie den babylonischen Talmud studieren mit 10'000 Seiten Umfang, das sind, ich weiß nicht, 12 oder 13 Bände, das ist eine ganze Sammlung. Und das ist für mich ein Bild, das da drin absolut gut passt. Und auch das geht in die gleiche Richtung. Einfach, dass wir hier sehen, dass der Find da sehr breit unterwegs ist mit der Verführung, mit dem Zerstören. Jetzt fährt er weiter und sagt, sie sei getrunken vom Blut der Heiligen. Und ich denke auch, das ist das Prinzip, das ist bei Kain und Abel angefangen. Kain war der erste Religionsstifter, den es gegeben hat, und der Abel der Gläubige. Und der Hass war von Anfang an drin. Und seither ist jeder Krieg, oder fast jeder, ist ein Religionskrieg, und immer ist der Hass der Ursprung. Und da sehen wir etwas von dieser Endabrechnung. Dass sie sagt, die Bibel sagt, dass die Frau, die Hure Babylon, trunken ist von dem Blut des Heiligen, weil da so ein tiefer Hass drinnen ist. Der Paulus sagt im 2. Timotheus 3,12, und das hat verschiedene Stellen, die das aussagen, und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung leiden. Dass man sich einfach da nicht irgendwie blauäugig auf dem Weg befindet, sondern wissen, dass Verfolgung bei uns auch an der Tagesordnung sein kann. Wenn man nachher ab dem Vers 9 die verschiedenen Reiche, die verschiedenen Berge aufgezählt sehen, und die Berge sind da für Reich gemeint, der tut das uns selber sagen, so habe ich es da einfach aufgelistet, ganz grob. Die ersten 5 sind schon Geschichte. Und jetzt hier bei der Zeit der Offenbarung sind wir im 6. Reich, im Römischen Reich. Und dann kommt das neue Römische Reich, das wiederkommt. Oder jetzt könnt ihr sagen, das antichristliche Reich, wo wir drin sind. Und dann der 8. Regent ist der Antichrist, der das wird dirigieren oder wo das wird diktieren. Die 10 Hörner, die Hörner sind in der Bibel immer ein Bild für Macht. Und das ist für mich auch interessant. Auch da ist eine gewisse Nachäffung und ein gewisses Nachmachen. Wir als Gläubige haben unsere Macht von Jesus. Wir haben sie aber auch ihm gegeben. Wir tun unsere Hände, unsere Füße, alles von uns, tun wir ihm zur Verfügung stellen. Der Herr Jesus hat nichts gemacht, ohne dass ihn der Vater geheissen hat. Und wir sollen auch nichts machen, ohne immer wieder das Okay haben oder die Zustimmung vom Herr Jesus, von seinem Wort. Und da haben wir die 10 Hörner, die machen nur, was ihnen der Antichrist sagt. Sie haben ihre Macht ihm übergeben, ihr Ding ihm übergeben. Im Grunde genommen sind das nur noch Marionetten. Und jetzt meine Frage, haben wir auch nicht da ein Exempel bekommen in den letzten 2 Jahren, wo es ein bisschen in die Richtung geht? Das ist einfach so ein Vorgeschmack. Weltweit haben die Regierungen so ein bisschen die gleiche Richtung eingenommen, was mit dem Corona in dem Zusammenhang war. Auch da wollen wir uns einfach aufmerksam schauen, wir wollen uns warnen und vor allem, wenn wir einfach beim Wort bleiben und beim Herrn Jesus bleiben. Dann kommt der Krieg gegen das Lamm. Im 13. Kapitel hat Antichrist, das Tier, hat die 2 Zeugen Gottes umgebracht. Und ich denke, das gibt ihm jetzt den Mut, jetzt gerade das Lamm direkt anzugreifen. Und für mich ist interessant, dass da 2-mal das Lamm erwähnt ist im Vers 14. Und die werden gegen das Lamm, also die ganze Zusammenstellung vom Antichrist, vom Tier und von der Hure, sie werden gegen das Lamm kämpfen und das Lamm wird sie überwinden, denn es ist der Herr aller Herren. 2-mal steht das Lamm. Das Lamm ist eins der hilflosesten und wehrlosesten Tiere. Und da ist das Lamm erwähnt und das wird gegen den Antichrist und sein ganzes System kriegen und wird sie besiegen. Auch das muss ich sagen, da hat Gott wieder eine gewisse, wie soll ich sagen, er macht es ganz lächerlich. Was der Antichrist und das Ganze macht, wie im Psalm 2, Gott lacht und spottet ihr, es kommt mir da ähnlich wieder führen. Und dann wird die Hure vom Tier abgeworfen. Der Antichrist braucht die religiöse Kirche, um an die Macht zu kommen. Und das sehen wir auch heute, wie Mengen von diesen Staatsmannen Bezug haben zum Glauben, zu einer Religion, um an der Macht zu bleiben. Und wenn er aber an der Macht ist, wird er die Religion auf die Seite tun und dann wird er sich verehren und sich anbeten. Das heisst, die Hure wird da beseitigt, nicht von Gott, sondern vom Antichrist selber. Schliessen möchte ich mit diesen 3 Versen als Ermutigung, als Abschluss und damit ich wieder die Runde gemacht zum Manuel, dass es mutig darf anfangen und mutig darf aufhören. Siehe, ich komme bald. Glückselig, wer die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Das zweite siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie seine Werke sind. Und das letzte, es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen, ja, komm, Herr Jesus. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank, dass du uns nicht im Ungewissen gelassen hast, auch über die Zukunft, sondern dass du uns gewisse Sachen zeigst und gezeigt hast, dass wir dürfen wissen, was kommt, oder müssen wissen, was kommt. Und danke, dass du Gnade bist, dass keins da drin ist, wo man Angst hat vor der Zukunft. Wir sind in dir geborgen. Wenn wir bekehrt sind und Wiedergeburten haben, sind wir deine Kinder und du wirst zu uns schauen. Du wirst für uns sorgen. Du umgibst uns mit deinem Schutz und wir sind an deiner Hand. Und es kommt nichts an uns her, was nicht an dir vorbeigegangen ist. Danke, Herr Jesus, dass du uns als Einzelne, aber auch als Gemeinde vermagst zu bewahren, in dieser Zeit, wo wir sind, mit all den Herausforderungen, die wir haben, dass wir in dir bleiben und du in uns kannst bleiben. Amen.